Wir sind in unserer Lieblingspredigtreihe, die heißt Nachfolge in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja. Nachfolge ist ein großes Wort, pluralistische Gesellschaft ist auch ein großes Wort und beides zusammen ist gar nicht so einfach. Aber ich freue mich über diese Predigtreihe. Und wir gehen ja so ein bisschen durch 1. Korinther 8 bis 10, gehen wir durch, schauen uns ein bisschen an. Und wir sehen in dieser Stelle, dass die Korinther versucht sind, Kompromisse mit ihrer Umwelt einzugehen. Ja? Das ist so ein bisschen die Sache. Sie sind so versucht, in gewissen Dingen, wo sie Druck bekommen von der Gesellschaft, irgendwo nachzugeben. Und in dem Fall bedeutet es eben an den Kulten weiterhin teilzunehmen, die irgendwo zum gesellschaftlichen Leben ganz normal dazugehört haben. Und sie begründen das Ganze, also sie nehmen dann weiterhin dran teil, obwohl sie eigentlich wissen, Paulus ist nicht so ein Fan davon. Und sie begründen das mit ihrer vermeintlichen Erkenntnis. Hey, es gibt doch nur einen Gott. Ja? Und warum sollte das jetzt ein Problem sein, irgendwo zu anderen Kulten noch hinzugehen? Wir wissen ja, es gibt ja nur einen Gott. Und aus dem heraus betonen sie so ihre christliche Freiheit. Ja? Ich bin doch frei, ich kann doch alles, ist doch alles easy, alles kein Problem. Und wir haben die letzten drei Wochen schon einige Argumente gehört. Paulus baut ja da wirklich über zwei Kapitel lang wirklich seine Argumentation auf, wie er dazu steht, warum er dazu steht. Und wir sehen da so ein bisschen, da erklärt er eigentlich, wenn du so willst, unterm Strich, was es bedeutet, Nachfolger zu sein. Was für Tools, was für Schablonen wir anlegen können an unser Tun. Und in der ersten Predigt haben wir darüber geredet, dass ein Nachfolger, dass es dem nicht zuerst um das eigene Recht geht. Nicht zuerst um das, was er darf, sondern zuerst um das, was dem anderen irgendwo, den Geschwistern in der Gemeinde dient, was ihnen hilft, was ihnen, das ist viel, das viel Grundsätzlichere, ja, was sie irgendwo in ihrem Glauben bestärkt. Das Zweite hat Gary dann gepredigt gehabt, dass es nicht um die persönliche Freiheit von uns geht. Ja? Paulus sagt, kann von sich sagen, hey, ich bin frei, ich habe alle Möglichkeiten, kein Problem, aber ich verzichte ganz bewusst auf manche Dinge, auf manche Freiheiten, wenn es hilft, dass dadurch Menschen gerettet werden. Ja? Er verzichtet auf manches und beschneidet irgendwo seine eigene Freiheit, weil er merkt, das ist wichtig für andere. Er wird dem Jude ein Jude, dem Griechen ein Grieche. Er passt sich irgendwo an, ohne jetzt das Evangelium zu verlassen, um Menschen zu erreichen. Und letzte Woche haben wir von so einer Metapher gehört, Paulus veranschaulicht das Ganze, was er bis dahin gesagt hat, dann durch so eine Metapher und das ist so ein bisschen ein Höhepunkt in seiner Argumentation und er stellt da so eine Metapher von einem Wettkampf dar, okay, und nimmt da zwei Bilder, einmal der Läufer und einmal der Boxer, ja, und ich habe mir tatsächlich für diese Predigtreihe überlegt, ob ich nicht Elia anrufe und Josu und ob ich die hier mal showboxen lasse, ja, weil ich dachte, um das so zu veranschaulichen und dann einer geht zu Boden und so, das wäre eigentlich cool gewesen, aber ich habe es dann gelassen, beim nächsten Mal. Kommt noch, ja, kommt noch, Elia, kein Problem. Aber, er benutzt diese Metapher, um damit zu zeigen, hey, die sind konzentriert, diese Sportler, sie müssen wirklich fokussiert sein, sie müssen verzichten auf Dinge, weil sie das Ziel vor Augen haben, sie geben alles, sie richten sich Vollgas aus auf dieses eine große Ziel. Und jetzt, da kommen wir zu unserer Stelle von heute, Predigt Nummer 4, und das hängt sich eigentlich gleich an diese Metapher dran, wo Paulus über den redet, der da unter Spannung steht, der konzentriert ist. Ja? Und wir lesen mal zusammen die Stelle von heute. Da heißt es, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Bis dahin mal. So, jedes Volk, jede Volksgruppe hat so ihren Gründungsmythos, kann man sagen, ja. So ein Startpunkt irgendwo, wo es losging mit diesem Volk, ja. Nehmen wir mal zum Beispiel die Serben, ja. Für die Serben, ist hier irgendjemand Serbe? Nein? Okay. In Stuttgart gibt es eigentlich voll viele Serben, wie kann das sein? Egal. Aber 1389 haben die Serben gegen die Osmanen auf dem Amselfeld einen ganz entscheidenden Sieg errungen, ja. Die Osmanen waren im Endeffekt so die Beherrscher der ganzen Gegend, wenn du so willst. Und auf diesem Amselfeld haben sich die Serben dagegen gestellt. Und daraus entsteht so irgendwo, also das ist für sie ein ganz wichtiges Datum, wo sie irgendwo ihre Nationalität, sag ich mal, drauf begründen und irgendwie ihre Linie so begründen. Oder nehmen wir zum Beispiel die Römer. Die Römer, wir kennen alle, lange ist es vielleicht her, aber Romulus und Remus haben wir alle schon mal gehört, ja. So, Romulus ist schlussendlich der Gründer von Rom eben, ja, und sie wurden beide gezeugt von dem Gott Mars, also so halb Mensch, halb Gott, ja, waren die Jungs. Und sie wurden dann ernährt von einer Wölfin, das ist so ganz oft, ganz bekanntes Bild, in Stein gemeißelt und so. Und Romulus gründet dann 753 vor Christus Rom. Vielleicht kennen wir den Spruch 753, Rom schlüpft aus dem Ei, yes. Kennen wir nicht mehr, okay. Die Geschichtslehrer haben es nicht drauf. Okay, egal. 753 Rumschrift aus dem Ei. Also, das war wichtig irgendwo. Da haben die Römer eine Betonung drauf gelegt. Damals, da kommen wir her. Das ist unser Start. Und in dem, was Paulus hier schreibt, geht er auch so ein bisschen auf diese Gründungsgeschichte jetzt von Israel ein. So den Startpunkt dieses Volkes. Damals, als es losging, es gibt einen kleinen Unterschied, aber einen wichtigen Unterschied. Nämlich, hier reden wir von einem Mythos, okay, Romulus und Remus. Aber tatsächlich bei der Gründungsgeschichte Israels gehen wir davon aus, wir als Christen, ja, wir sagen, hey, das ist etwas, wo wir glauben, dass es historisch passiert ist, ja. Und diese Gründungsgeschichte des Volkes Israel, sie betrifft eigentlich alles, was wir gerade jetzt von Rom oder sonst wem gehört haben oder von anderen Mythen hören. Ja, wenn wir uns das mal überlegen, in dieser Stelle, da ist Gott, er führt Jahwe, er führt sein Volk raus aus Ägypten, geht ihnen vorneweg in einer Wolkensäule, lesen wir da, schreibt Paulus. Er teilt das Meer, damit dieses Riesenvolk durchgehen kann. Er versorgt sie in dieser unwirtlichen Wüste. Ich meine, man muss sich vorstellen, eine Wüste, die bringt nicht so viel Nahrung raus, ja. Und jetzt ist da ein Volk von, weiß ich nicht wie vielen, ein Riesenvolk. Und übernatürlich greift Gott ein und versorgt sie in dieser Wüste. Das hat auch was mit Gottvertrauen zu tun, dass du nicht gleich wieder zurückrennst, ja, logisch. Er versorgt sie durch Brot vom Himmel. Er lässt aus einem Felsen eine Quelle sprudeln. Also Paulus betont, hey, all das haben die gesehen. Die haben Gottes Kraft erlebt in einer unglaublichen Art und Weise. Die haben Gottes Wirken gesehen. Und dann kommt dieses fette Aber, das da steht. Ja? Und Aber ist immer sehr wichtig in der Bibel. Aber, dann heißt es, an den meisten von ihnen hat Gott keinen Wohlgefallen. Also wir sehen an dieser Stelle, auf der einen Seite heißt es immer alle. Ja? Also alle haben göttliches Heil erlebt. Alle haben krasse Dinge gesehen. Alle. Und daneben aber die meisten, an denen hat Gott kein Wohlgefallen. Und das baut ja Paulus mit Absicht so auf. Das will er ja unterstreichen, diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Sachen. Weißt du, am Schluss in das verheißene Land von diesem riesen Volk sind in dieses verheißene Land nur zwei Menschen gekommen. Ja? Wenn du im Alten Testament nachliest, nämlich Josua und Kaleb. Das sind die einzigen zwei. Alle anderen sind nicht bis dahin gekommen, weil sie eben nicht Gott wohlgefällig waren. Also obwohl sie Gottes Herrlichkeit gesehen haben, obwohl sie all das erlebt haben, sind sie nicht dahin gekommen. Warum nicht? Weil sie sich den alten ägyptischen Gottheiten wieder neu zugewandt haben. Schau mal, sie kamen aus Ägypten, ja, das war die Kultur, die sie kannten. Und dann gab es Momente, Herausforderungen, Situationen, die nicht so ganz leicht waren. Und was machen sie? Sie gehen zurück zu diesen alten Gottheiten. Und machen sie wieder zu ihren Göttern, zu den Gott, also nehmen die Gottheiten ihrer Kultur, die Gottheiten ihrer Zeit und wenden sich neu an diese Gottheiten. Also kann ich eigentlich sagen, das, was in ihrem Umfeld, in ihrer Gesellschaft sozusagen angebetet wurde, das hat sie irgendwo angesteckt, ja. So, sie gießen dieses goldene Kalb eben als Erinnerung an Ägypten, ja, als ähnlich, so waren die Gottheiten eben auch in Ägypten. Sie treiben Unzucht da drumherum, Das war einfach Teil des Kultes sozusagen auch. Und Paulus sagt, hey, das, wie die Israeliten sich verhalten und was sie erleben, das ist zum Vorbild schlussendlich für die Korinther geworden. Er sagt, für euch Korinther ist es zum Vorbild geworden. Daraus sollt ihr lernen. Und Paulus wendet das jetzt typologisch auf die Korinther an. Ja, so dieses, das Meer steht für die Taufe, Jesus ist der Fels. Und da machst du am Schluss, das ist eine Linie, da gibt es diese Geschichte, die damals die Israeliten erlebt haben, ist absolut real auch für die Gegenwart und für jede Gegenwart, die kommt. Ja. Es ist etwas sich immer wiederholendes. Es ist ein Typos, der immer gleich bleibt und sich immer wieder wiederholt. Und uns Christen ist das, was unseren geistlichen Vätern passiert ist, was unseren geistlichen Vorfahren passiert ist, ist das eine Warnung. Und genauso wie die Korinther sollen wir eben auch daraus lernen. Das ist der Punkt, ja, den Paulus hier betonen will. Und schau mal, ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, wir stehen immer wieder, und es war zu allen Zeiten so, wir stehen immer in der Gefahr, das, was unser Umfeld anbetet, was unser Umfeld verehrt, als Christen auch anzubeten und zu verehren. Ja? Dem auch irgendwo zu viel Raum zu geben, das auch zu wichtig zu nehmen oder unser Leben sogar darauf auszurichten. Das ist eine Gefahr gewesen, die war so real, dass zu allen Zeiten, bis die Israeliten ins Exil nach Babylon gehen mussten. Bis dahin hatten sie immer zu kämpfen damit, dass sie irgendwelchen Gottheiten der umliegenden Völker hinterhergerannt sind. Eigentlich die ganze Zeit. Und wenn du mal genau liest, dann merkst du, das Normale war, dass der Großteil des Volkes diesen anderen Gottheiten hinterhergerannt ist. Das war der Standard. Das war nicht die Ausnahme. Da blieben immer mal wieder ein paar übrig, die haben wieder Gas gegeben, dann waren es wieder mehr, die an den Gott Jahwe geglaubt haben. Aber ja, Baal, Astarte, Aschera, das sind alles so Namen, die im Alten Testament immer wieder auftauchen, und da ist immer wieder, reißt die Höhen ab, ja, auf diesen Höhen wurde geheiligt, heiligt nicht unter grünen Bäumen und so. Also das war absolut präsent, dass die Israeliten immer in der Gefahr standen, den Göttern um sie herum, den Göttern der umliegenden Völker hinterherzurennen. Und Paulus nimmt das Ganze und sagt dann schlussendlich den wichtigen Satz, der ganz unten steht: Wer meint, sicher zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wer meint, sicher zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Und das ist, wenn du so willst, eigentlich der zentrale Vers in diesem ganzen Absatz. Und der leitet jetzt gleich über. Aber wir haben diese Predigt heute genannt, oder die Predigt heißt Selbstsicherheit versus Gottvertrauen. Selbstsicherheit versus Gottvertrauen. Schau mal, die Korinther, zumindest diese Gruppe da, die sich so auf ihre Erkenntnisse und auf ihre Freiheit berufen hat und immer wieder mit den Kulten, da mit anderen Kulten geliebäugelt hat, diese Korinther, sie dachten von sich, hey, ich stehe so fest im Glauben, mich kann nichts erschüttern, mich kann nichts umschmeißen. Ich bin absolut straight, kein Problem, ja, läuft bei mir. Und weißt du, ich glaube, unsere Zeit ist da auch ein bisschen prädestiniert dafür, so zu glauben. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir zurückschauen und dann belächeln wir manchmal so ein bisschen die Älteren, ja, es gibt ja ein paar Generationen vor uns, die schon auch manche so Sachen gesagt haben, die uns ein bisschen schmunzeln lassen, ja. Oder? So, denen war Versuchung sehr präsent, Anfechtung sehr präsent, die dachten nicht, dass sie feststehen. Die dachten immer, oh nein, ich darf nicht fallen, ich darf nicht fallen, ich darf nicht fallen, ja, so. Denen war das sehr präsent, und dann, vielleicht kennt ihr auch noch diese Zeiten, also ein paar Leute habe ich noch erlebt, wo das so Thema war, so dieses Schlagzeug vom Teufel. Okay? So, manche von euch erinnern sich an diese Phase, ja. So Schlagzeug vom Teufel und www ist 666 und das Internet muss man meiden. Und dann sind ganz viele so Sachen, wo man irgendwo das Gefühl hatte, oh nein, oh nein, oh nein, was kommt hier auf uns zu, und wir müssen uns unbedingt, oh nein, und wir fallen und alles ist, ja. Und ich muss sagen, ich habe oft das Gefühl, so wenn ich da zurückschaue und da so rede, dann ist da so eine absolute Abgrenzung aus Angst irgendwo, dass man fallen könnte. Ja? Aber weißt du, wir sind heute auf der anderen Seite. In unserer Zeit stehen wir eher in der Gefahr der absoluten Anpassung. Ja? Und in dieser Gefahr stand auch diese Gruppe in Korinth. Das war ihr Punkt, das war ihr Problem. Ja? So, wir gehen heute raus, wir gehen auf Menschen zu, wir wollen weltoffen sein und wir machen bei fast allem mit. Und bei manchen Sachen, da denken wir, ach komm, kein Problem, uns wird schon nicht erwischen. Wir packen das doch locker. Wir kriegen den Spagat hin zwischen diesen zwei Dingen, ja. Wir kriegen es hin, so. Also manchmal, da denke ich mir so, wenn wir jetzt Eva wären, ja, im Garten Eden, okay, wir wären Eva, ja, da kommt die Schlange und die fordert mich heraus, so, und ich sag dir, kein Problem, ich philosophiere ein bisschen mit der und sag dir meine Meinung, ja. So, und wir diskutieren ein bisschen und drehen das von allen Seiten. Okay, interessant, danke für deine Meinung. Was denkst du noch so? Ja, erzähl doch ein bisschen mehr, das finde ich spannend. Ja, und wir denken so drüber nach und dann gehen wir zu dieser Frucht hin und wir umrunden die von allen Seiten und schubsen die mal ein bisschen an, riechen mal dran, ja. Vielleicht nehmen wir auch mal so den Finger in den Mund und gehen so dran und ja, so. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben und uns ausgiebig damit auseinandergesetzt haben mit dieser Frucht, sagen wir, okay, danke, liebe Schlange, interessanter Gedanke, ich gehe jetzt wieder und mach's nicht, was du gesagt hast. Weißt du, das ist sehr unlogisch, das ist sehr unwahrscheinlich. Evas Problem war, dass sie sich darauf eingelassen hat, dass sie irgendwo, ja, nicht schnell genug weg war, sagen wir mal so. Nicht schnell genug den Drive bekommen hat und gesagt hat, okay, ich höre was Komisches, ich bin weg, ja. Ich mag hier kommt eine Versuchung, die ich nicht packe, ich bin weg. Also was mir, als ich an so an das Thema Versuchung gedacht habe, dann ist mir so, muss ich so zurückdenken an die Zeit, ich war, bis ich 20 war, war ich Raucher, und also um 14 bis 20 oder sowas ungefähr. Und weißt du, das eine war ja, wir wollten ja immer alle aufhören, ja, das war klar, das will immer jeder so, aber irgendwo packst du es halt nicht. Und dann, als ich gläubig geworden bin, da habe ich auch noch geraucht gehabt und so, und irgendwann war der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, hey, mein ganzes Geld fließt in diese blöden Kanäle, und, also am Schluss die meisten, also viele Raucher, die ich kenne, so in meinem Umfeld zumindest, hat man halt dann so eine Schachtel am Tag auch mal wegbekommen, also da geht schon viel Geld drauf, ja, und dann kommt noch dazu, dass ich halt gemerkt habe, so, ey, ich sitze im Gottesdienst und ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich Bock habe auf eine Kippe, ja, so. Und es hat mich dann so genervt und ich wusste auch, hey, am Schluss muss das Ding irgendwo raus aus meinem Leben, ja, früher oder später kommt der Moment, das habe ich auch jedem so gesagt gehabt. Und dann kam der Moment, wo ich so richtig sauer war aufs Rauchen, so richtig aggro, ja. Und ich habe die Zigaretten genommen, habe sie weggeschmissen, was noch so da war, habe den Aschenbecher genommen, auch gleich weggekickt. Alles, was irgendwie nach Zigarette aussah, habe ich versucht, so weit wie möglich von mir wegzuschieben, ja. So weit wie möglich rauszubekommen und jede Versuchung, um aus dem Weg zu schaffen. Dann immer Zahnstocher gefuttert, ja, Zahnstocher gekaut den ganzen Tag. Wer mein Raucher war, der weiß, entweder Kaugummi oder Zahnstocher, irgendwas ist es, ja. Und dann kaust du da drauf und du verbrauchst eine ganze Packung innerhalb von einer Woche oder so, ja, und Hauptsache irgendwas im Mund, so, nicht, damit du nicht mehr dran denkst. Und ja, und dann ist doch logisch, dann meidest du auch ein bisschen so Raucherkneipen natürlich, weil du weißt, hey, da werde ich ja dauernd dran erinnert, da habe ich es dauernd in der Nase, das geht nicht. Und welche Shisha-Bars gehst du nicht hin, warum? Weil, ja, weil du eben die Versuchung ernst nimmst. Ja, du weißt ganz genau, ich werde es nicht schaffen, wie alle anderen vor mir auch, die alle so gesagt haben, ich mache das jetzt mal und nach 2 Wochen wieder zurück waren. Ja, also ich wusste, ich werde es nicht schaffen, wenn ich nicht wirklich alles aus meinem Zugriffsbereich irgendwo entferne. Ja, es wird nicht funktionieren. Also weißt du, Raucher bist und willst jemals aufhören, dann sage ich dir genau dasselbe. Glaub mir, du musst ganz oder gar nicht machen. Und weißt du, es war schon schwer genug, dass meine Freunde um mich herum immer noch Raucher waren. Weißt du, da stehst du ja immer neben denen und so und bist ja auch versucht. Und Rauchen hat ja auch was mit, ich glaube, viele Leute rauchen auch einfach, weil man dadurch irgendwo in der Pause und sonst wo einfach ein bisschen geselliger sein kann. Ja, du rauchst auch, weil das dir irgendwie hilft, ins Gespräch zu kommen und so. Also es ist schon ein Druck da, wenn du plötzlich aufhörst. Da musst schon irgendwo diese Lücke erstmal wieder füllen. Ist nicht so leicht. Und da ist es so wichtig, da muss man manchmal Nein sagen können. Weißt du, wenn du nicht Nein sagst, nein, ich gehe jetzt mal nicht mit in diese Raucherkneipe. Leute, bitte leg mal deine Kippen auf den anderen Tisch, ja, und nicht genau vor meine Nase. Und kannst den Aschenbecher ein bisschen darüber stellen, wenn du schon bei mir hier rauchen musst und so. Ja, da musst du lernen, Nein zu sagen. Und wenn du es nicht machst, dann bist du halt gleich wieder drin. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch im Geistlichen. Weißt du, das Vaterunser ist so ein Gebet, das ich mittlerweile echt schätze. Ich versuche das jeden Tag zu beten. Ich finde es so ein unglaublich wichtiges Gebet und ich verstehe heute immer mehr, warum unsere geistlichen Vorfahren in der Kirchengeschichte das so betont haben, dieses Gebet. Ja? Und schon mal in diesem Gebet sind so die wichtigsten Sachen mit drin. Da ist mit drin Gott an erste Stelle, dein Reich soll kommen. Da ist mit drin, versorg mich mit dem, was ich nötig habe. Gib mir das, was ich heute brauche. Ja? Da steckt mit drin Vergebung. Gott, vergib du mir, ich will anderen vergeben. Das sind alles die essentiellsten Sachen. Und was steht da noch drin? Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. So, und was soll das einfach zeigen? Das Vaterunser zeigt uns, hey, die Versuchung ist etwas absolut Reales. Etwas nicht zu Unterschätzendes. Etwas, was schon gefährlich ist für uns Christen. Und Paulus warnt uns und sagt, hey, denk nicht, dass du so fest stehst. Verfall nicht dieser Illusion, dass du so fest stehst und nichts sich umschmeißen kann. Es ist nicht wahr. Es ist bei Paulus selber nicht wahr. Paulus sagt, ich muss da dranbleiben, damit ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Für Paulus selber ist es eine reale Sache, dass er merkt, hey, ich könnte in Versuchung kommen, in Dingen, ich könnte Anfechtungen irgendwo erliegen. Und schon mal, ich will dich heute auch mal fragen, wo gibt es Dinge, wo du weißt, ich setze mich hier bewusst Versuchungen aus. Ich gehe hier über Grenzen, wo ich merke, eigentlich sitze ich gerade in der Raucherkneipe. Eigentlich ist diese Zigarettenschachtel ein bisschen zu nah an mir dran. Dieser Aschenbecher sollte im Müll sein und nicht hier bei mir. So, wo gibt es Dinge, wo du dich auf Sachen einlässt? Wo bist du versucht, Kompromisse einzugehen? Und weißt du, wir sind dann so, wir denken, ja gut, es sind ja meine Freunde, ich will denen jetzt nicht irgendwo den Wunsch abschlagen und da nicht mitmachen, das ist doch blöd. Und ich will jetzt nicht mich der Sache nicht aussetzen, sondern, ach komm, dann mache ich halt mehr mit, dann bin ich halt dabei, auch wenn es irgendwo eigentlich nicht richtig ist. Oder ich will mir jetzt hier nicht die Blöße geben und zu dem und dem jetzt Nein sagen. Am Schluss könnte ich ja der Intolerante sein oder der nicht weltoffen ist oder nicht der nette Typ von nebenan, der immer alles mitgemacht hat. Ich könnte irgendwo im Abseits stehen. Weißt du, das sind so ganz reale Gedanken und das ist die Versuchung, die Paulus hier anspricht. Dieses irgendwo, diese Angst irgendwo in der Gesellschaft und in dem Umfeld irgendwo plötzlich nicht mehr drin sein zu können. Plötzlich irgendwo ein bisschen außen vor zu sein. Bei den Korinthern hat es wirklich auch finanzielle Einbußen. Ja? Bei uns wahrscheinlich nicht das, aber irgendwo hat es trotzdem, kostet das Ganze eben was. Es gibt so ein Magazin, Discipleship Journal, und die haben mal gefragt, Menschen gefragt, was so die größten Versuchungen sind. Also unter Christen da gefragt, schon 15 Jahre her. Und die haben gesagt, Nummer 1 Materialismus, dann Stolz, Selbstzentriertheit, Faulheit, haben viele auch gesagt. Ärger und Verbitterung ist was Leute herausfordert und versucht. Sexuelle Lust, Lügen. Also es gibt vieles irgendwo, was wir jetzt aufzählen könnten, wo wir versucht werden, wo wir irgendwo angefochten werden, wo für uns vielleicht schwierig ist zu handeln. Und dann haben die als nächstes gefragt, was hat dir geholfen irgendwo, wann war die Versuchung stärker, wann war sie besonders stark? Und dann haben die zum Beispiel gesagt, 81% haben gesagt, wenn ich die Zeit mit Gott vernachlässigt habe, dann ist Versuchung was ganz Reales für mich so. Ja, haben 81% gesagt. Oder andere haben gesagt, wenn ich müde bin. Ja, fand ich auch mal interessant. Einfach, wenn man müde ist, wenn man irgendwo nicht fit ist und durch ist und dann kommt die Versuchung, dann ist man da irgendwo nochmal mehr herausgefordert. Haben 57% gesagt. So, was hat dir geholfen zu widerstehen? Wann fällt es dir besonders leicht sozusagen? Die einen haben, 84% haben gesagt, wenn ich gebetet habe, ja, wenn ich da viel vorher gebetet habe, und 76% haben gesagt, wenn ich schwierige Situationen gemieden habe, 66%, wenn ich die Bibel studiert habe, und 52%, wenn ich mich anderen anvertraue oder eben da mich öffne irgendwo. Ja. So, ich will dir sagen, gerade in einer pluralistischen Gesellschaft wie der unseren, gerade dort mit so vielen unterschiedlichen Versuchungen und Möglichkeiten und Meinungen, ist es umso wichtiger, Versuchungen ernst zu nehmen. Umso wichtiger, immer wieder zu fragen, wo ist Versuch in meinem Leben? Wo sind Dinge, die ich meiden muss? Es gibt so eine Legende, ich hoffe, ich erzähle sie ganz richtig, aber es gibt die, was heißt Legende? Es gibt die in der griechischen Mythologie die Sirenen. Ja? Die Sirenen waren so eine Mischung zwischen Vogel und Mensch und die haben so in der Ägäis gelebt, auf irgendwelchen Inseln und so. Und die waren eine große Gefahr für die Seefahrer. Ja? Weil die Seefahrer, wenn die in denen ihre Nähe gekommen sind, dann haben die immer so ganz schön gesungen. Und die Seefahrer wurden total verwirrt durch ihr Singen und haben dann irgendwie den Kurs verpasst und sind dann gegen irgendwelche Felsen gerasselt und sind gestorben. Ja? Also die Sirenen waren gefürchtet, weil von denen hat man halt gesagt, die singen da rum und dann werden wir irgendwo da total abgelenkt und so weiter und ändern den Kurs und die wollen uns platt machen. So, Odysseus hat... Der wollte es genau wissen und er hat seinen Leuten die Ohren mit so Wattepads, stimmt das? Oropax, also ich sag mal Oropax, einfach mit Wachs in den Ohren gemacht, dass sie nichts hören. Und er hat sich selber oben an den Mast gebunden von seinem Schiff, ja, damit er auf keinen Fall den Kurs ändern kann, falls er nämlich von den Gesängen da ein bisschen zu arg umlullt wird. Ja, so. und hat schlussendlich gepackt, ja. Aber ich glaube, man kann viel von dieser Geschichte von den Sirenen lernen, ja. Ich glaube, solche Sirenen gibt es auch in unserem Leben. Und ich will dich ermutigen, lass uns nicht so sehr auf den Gesang unserer Gesellschaft manches Mal hören. Lass uns nicht so sehr unsere Ohren jucken von solchen Sachen. Manchmal, da müssen wir uns, glaube ich, auch mal anbinden und einfach den Kurs halten und vorher schon festgelegt haben und sagen, hey, ich gehe davon nicht weg, egal was kommt. Das ist mein Kurs. Das ist meine Linie. Und ich glaube, vor allem dürfen wir einen Bogen um das Ganze machen, um Versuchung machen. Wir müssen nicht da so nah ranfahren. Wir können einen Bogen drumherum machen. Und wir müssen einen Bogen drumherum machen. Wir lesen mal noch die letzten Verse, die mit denen dieser Absatz schließt. Und diese Verse sind ganz entscheidend nochmal. Ja? Da heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Hey, erstmal, das, was diese Korinther hier erleben, ist eine, und das ist ganz wichtig, ist erstmal eine von Menschen gemachte Versuchung. Ja? Nämlich dieses, dass die Gesellschaft etwas anderes glaubt und einen anderen Weg geht und sie dadurch irgendwo unter Druck geraten. Ja? Also es ist eine Versuchung, die von außen an sie rantritt, eine menschliche Versuchung. So, dann ist es eine Versuchung, die eben nur menschlich ist, die machbar ist. Ja? Das ist etwas, wo man durchgehen kann. Also sie sind dem Ganzen nicht einfach hilflos ausgeliefert, oh nein, und ich krieg's nicht hin und keine Ahnung, und dieser Kurs Gottes ist so schwer. Nö, Gott sagt, nein, es ist eine machbare Versuchung. Und hier ist dieser Zuspruch, Gott wird nicht mehr zulassen in unserem Leben, als wir tragen können, an Anfechtung. Ich will nochmal betonen, in dieser Stelle geht es nicht um Leid. Wir lesen diese Stelle ja oft so im Sinne von Gott lässt nicht mehr zu, als ich ertragen kann, im Sinne von die Dinge, die mir passieren und Leid, das ich erlebe. Hier geht es aber nicht so sehr allgemein um Leid, sondern es geht ganz konkret um eine Anfechtung, die man erlebt, weil man sich abgrenzt von bestimmten Dingen in dieser Welt. Und da sagt Gott, hey, ich werde dir nicht mehr zumuten, als du ertragen kannst. Das heißt, dein Kurs, den du mit Gott gehst, den kannst du gehen, ohne dass du von der Versuchung umgeschmissen wirst. Ohne dass du von der Anfechtung umgeschmissen wirst. Du kannst es schaffen. Die Korinther, sie mussten einen Preis für ihre Nicht-Teilnahme an diesen Kulten bezahlen. Ja, das war nicht leicht für sie, aber Gott sagt ihnen, hey, und trotzdem, ihr werdet es schaffen, weil ich auf eurer Seite bin, weil ich mit euch bin. Wer standhaft bleibt, zu dem kommt Gott und wird sich zu ihm stellen und hilft ihm zu bestehen. Das ist die Aussage in diesem Text. Und weißt du, das ist eine unglaublich große Verheißung, egal was vor dir liegt. Schau mal, bei uns ist es ja einfach, wir werden heute noch beten für verfolgte Christen. In China zum Beispiel. Christen, die bedrängt werden von der Regierung, ihren Glauben in diesem schmalen Kurs zu fahren und nicht anders. Weißt du, und genau diesen Christen schreibt Paulus, diese Anfechtung, dieser Druck von außen, der kommt, der wird euch nicht umschmeißen können. Es ist ein menschlicher Druck, es ist kein dämonischer, kein göttlicher Druck, es ist ein menschlicher Druck von außen. Ich bin mit euch und ich will euch da durchführen. Und es gilt auch für die normalen Sachen, die wir so erleben. Weißt du, wenn du auf deiner Arbeitsstelle bist und du merkst, alle anderen mobben jemanden, dann ist es schwierig, da irgendwo zu sagen, ich mache da nicht mit. Das ist ein Druck, der auf einem lastet. Das ist nicht leicht. Und Gott sagt, hey, und das ist eine menschliche Versuchung, eine menschliche Anfechtung. Du kannst es schaffen mit meiner Hilfe. Oder wenn du merkst, irgendwo ist es normal, im Studium so ein bisschen die Sachen zu drehen und dies und das, keine Ahnung, ja. Wenn da Leute in deinem Umfeld sind, die das machen und die dich so ermutigen, das auch zu machen. Hey, es ist möglich, da zu sagen, nein, ich mache es nicht. Auch bei anderen Sachen. Unsere Welt ist sehr freizügig in Sachen Beziehungen, in Sachen Sexualität. Du musst da nicht mitmachen. Du kannst sagen, ich fahre den Kurs Gottes. Unabhängig davon, wie die Gesellschaft um mich herum das macht. So in unseren Anfechtungen, wegen unserem Glauben, wegen den Werten, die wir vertreten, in diesen Anfechtungen, wo andere Menschen es anders sehen, da sagt Gott, ich will dich tragen. Ich will mit dir sein, ich will dir helfen. Du kannst durch diese Welt gehen mit dem Wissen, Gott ist auf deiner Seite und du kannst seinen Kurs fahren und er wird dich tragen. Ich habe noch ein Zitat für uns mitgebracht von Professor Schnabel, der hat hat den ersten Korintherbrief ausgelegt und an einer Stelle sagt er Folgendes zu dieser ganzen Thematik, was Paulus hier sagt. Er sagt zusammengefasst, wer Gott versucht, kommt im Gericht Gottes um. Wer in der Versuchung auf Gottes Treue vertraut, wird ihm mit Gottes Hilfe widerstehen können und treu bleiben. So, das ist die Aussage von dieser Bibelstelle. Ja? Also Paulus will betonen, wer Gott versucht, kommt im Gericht Gottes um. Aber wer in der Versuchung auf Gottes Treue vertraut, wird ihr mit Gottes Hilfe widerstehen können und treu bleiben. Und ich will dir noch einen Satz mitgeben, das ist so eigentlich mein Lieblingszitat. Ja, John Wesley, großer Methodistenprediger. John Wesley hat mal gesagt, gebt mir 100 Menschen, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde diese Welt erschüttern. 100 Menschen. Das ist nicht viel, aber ich glaube, er hat recht. Aber was charakterisiert diese 100 Menschen? Das Erste ist, sie fürchten nichts. Nur eine Sache fürchten sie, und das ist die Sünde. Sie nehmen Sünde ernst. Sie spielen nicht mit Sünde. Sie nehmen es ernst. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, sie verlangen nichts außer Gott. Und ich glaube, das sind zwei gute Leitplanken, in denen wir fahren können. Und dann werden wir Gottes Weg gehen können mit und bestehen können in den Anfechtungen. Und dann wird Gott uns seine Kraft geben und seinen Beistand geben, uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und wir werden die Dinge erleben, die er eigentlich für uns vorbereitet hat. Hey, die erlebt man meistens sogar in der Anfechtung. Gerade dort erlebt man oft Gottes Beistand am allermeisten. Gerade dort erlebt man Gottes Wunder mehr als überall sonst. Wir wollen jetzt noch gemeinsam, vielleicht stehen wir mal auf. Wir wollen jetzt gemeinsam, heute ist der Weltgebetstag für verfolgte Christen, so heißt es, glaube ich. Weltgebetstag für verfolgte Christen. Open Doors hat es ins Leben gerufen. Das heißt, heute beten überall in dieser Welt Menschen, Christen, für verfolgte Christen. Ja. Und es gibt zwei Länder, für die wir beten an diesem Tag. Das erste ist China. Und China ist 1,4 Milliarden Einwohner und so weiter. Wir wissen ein bisschen, aber das ist einfach ein Riese. Okay? China ist riesig und China ist wirtschaftlich absolut stark und China hat in den letzten Jahrzehnten krass Erweckung erlebt. Ja? Wir reden von Riesenzahlen, wir reden von 10% Christen oder so. Ja? Unglaublich große Zahlen. Und gerade jetzt ist die Regierung dabei, neu die Christen zu beschneiden und ihnen das eng zu machen. Und ich sag dir was, manchmal weiß ich nicht, was schlimmer ist, ob du richtig verfolgt wirst wegen deinem Glauben oder ob du einfach nur... Ob jemand sagt, ey, du kannst schon glauben, aber nur, wenn du das und das weglässt. Weiß nicht, was schlimmer ist, was die größere Herausforderung ist. Aber sie stehen genau in dieser Versuchung, diesem Druck von außen irgendwo nachzugeben, über den wir heute gehört haben und den Paulus hier anspricht. So, wir wollen für China gleich beten, dass Gott da Gnade schenkt. Und das zweite Land, für das wir heute beten wollen, oder für das eben Open Doors aufgerufen hat, ist Nigeria. Und Nigeria ist südlich sehr christlich, nördlich sehr muslimisch und auch sehr islamistisch, also sehr krass. Und wir wollen ganz besonders auch beten für die Christen, die genau da zwischendrin sind, so, ja, die an diesen Grenzen sind. Wir wollen beten, dass Gott sie bewahrt, da gibt es immer wieder Überfälle. Als ich vor 10 Jahren in Kamerun war, ich war nicht arg weit weg, Kamerun, seht ihr, das ist so ein bisschen daneben, da war gerade ein Überfall, wo sie in einem Dorf 500 Christen getötet haben, ja. Überfall 500 Christen. War schon ein verrücktes Gefühl, irgendwo da so um die Ecke zu sein, zu wissen, boah, krass, 500 Christen gerade umgebracht, ja. Was Reales, was absolut Reales für manche Menschen. Ja? Und wir wollen beten für Nigeria, für China, dass Gott Gnade schenkt, dass Gott Bewahrung schenkt, dass Gott Mut schenkt, dass genau das, was wir heute gehört haben, dass er sie durchträgt, dass es wirklich geschieht, dass sie ein Zeugnis sein können. Aber wir wollen auch beten für Friede, oder? Wir wollen beten dafür, dass Gott Bewahrung schenkt und Regierungen auch da segnet. Lasst uns gemeinsam laut werden und für China und Nigeria beten. Thank you.